Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir stecken mittendrin in Olympia. Das Turnier hat begonnen. Die meisten Teams haben schon zwei Spiele, beziehungsweise ziemlich genau die Hälfte. Deutschland hat gestern sein zweites Spiel gewonnen. Die USA müssen nochmal ran, haben Serien ziemlich geputzt. Dieser Kevin Durant ist, glaube ich, ganz gut. Und auch in der NBA passieren so ein paar Geschichten. Die Phoenix Suns haben einen Point Guard. Das ist unfassbar eigentlich. Und deshalb müssen wir das natürlich alles besprechen. Weshalb er mir gegenüber sitzt, der selbst nach einem Sprung in die Seine niemals unsaubere.
Olaf Herx.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, jetzt mal gesetzt im Fall, du wärst jetzt Triathletin. Hättest du Bock auf den Wettkampf, nachdem die letzten Tage gesagt wurde, ja, ein bisschen Noroviren, ein bisschen hier so, aber jetzt alles sauber, Freunde, haben wir ausgespült, diesen Fluss. Ich habe ja, keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber vielleicht funktioniert es ja auch, ne? Aber
ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann würde man das häufiger mit schmutzigen Flüssen weltweit machen. Also, ich würde dem Ganzen nicht vertrauen. Aber wenn ich Triathlet wäre, dann wäre ich sowieso längst im Ruhestand, muss ich dazu sagen.
Okay, ja gut, das stimmt vielleicht. Ja, sie haben ja so ein riesiges Becken irgendwie gebaut, über das sie filtern können, um sie halt zu säubern. Aber ist natürlich, ja, ich fand es nur interessant. So, jetzt, ja, ist zu dreckig. Okay, jetzt los.
Weißt du noch, die nackte Kanone, wo Frank Drebin durch ungeklärtes Wasser schwimmt und dann am Ende bei den Bösen rauskommt und er das Codewort hat, ich liebe es, wo er quasi ein Wire trägt und die anderen auf dieses Signal von ihm warten und er dann so beschreibt, wie, ich bin durch die Kloake geschwommen, ich liebe es. Großartig. Ja. Ich glaube, so ungefähr wird es dann wahrscheinlich auf dem Podium sein, so während der Siegerehrung. Ja. Heute durch die Kloake hergeschwommen. Ja.
Könnte gut sein. Aber abgesehen davon, ich meine, Basketball ist ja heute das Ding, aber sonst so Olympia hat sich irgendwie gepackt. Hast du irgendeinen Wettbewerb, mit dem du vorher nicht gerechnet hattest, den du jetzt irgendwie schaust? Hast du irgendwas anderes geschaut? Hast du irgendwas mitbekommen, was du geil fandst?
Ich gucke schon immer mal wieder kurz bei irgendwas rein, aber ich bin bisher nicht wirklich kleben geblieben, weil die Zeit halt schon so ein bisschen limitiert ist und ich das meiste dann schon einfach dafür benutze, um Basketball zu gucken. Und jetzt gerade während der Gruppenphase sind ja einfach noch so viele Spiele. Ich habe jetzt auch, also beispielsweise dann von den Frauen dann irgendwie schon zwei Spiele geguckt und wenn da dann zwischendurch halt einfach, also eigentlich fast immer, wenn ich Zeit habe, die Glotze anzumachen und irgendwas in Sachen Olympia zu gucken, dann läuft halt gerade Basketball und dann entscheide ich mich im Zweifel für Basketball. Ja. Und deswegen, nee, bin ich jetzt noch nicht wirklich irgendwo hängen geblieben. Ich finde es aber, abgesehen davon, ist es halt während dieser Veranstaltung immer ganz schön, dass man so rund um die Uhr halt einfach irgendwas gucken kann, wenn man möchte. Ja. Also man könnte das während der Arbeit die ganze Zeit laufen lassen und so. Also der Teil ist natürlich schon einfach ziemlich nice. Aber bei mir ist es bisher, wie gesagt, der Default Basketball.
Ja, hast du das Bild der Spiele bis jetzt gesehen?
Der Surfer? Mhm. Ja, das habe ich gesehen.
Das ist geil, oder?
Da habe ich auch zumindest ein bisschen bewegt Bilder von gesehen. Das ist schon einigermaßen abgefahren, ja.
Ja, ich habe es live gesehen tatsächlich, weil Surfen läuft bei mir, das ist so, also Hanni, also meine Frau meinte dann auch irgendwie so, ja, es ist so richtig interessant, ist es nicht, weil wir haben so diese Surf-Dokus, also gibt es bei Apple TV Plus gab es ja eine, und die ist dann irgendwie schon, ne, das ist schön alles zusammengeschnitten, und das ist halt Action, und so ist halt, sitzen die halt im Wasser und warten, ne, bis halt mal eine Welle kommt. Und so ein Heat dauert ja irgendwie eine halbe Stunde und dann sitzen sie da, 10 Minuten, Viertelstunde und passiert erstmal nichts. Meint sie auch sehr so, das ist schon ein bisschen langweilig, so eine Doku. Ich dachte, es ist so ein bisschen Tour de France in cool. Nichts gegen Tour de France übrigens, ne? No offense.
Warum nicht?
Nein, ja, stimmt auch wieder. Naja, egal.
Kann man sich schon mal zutrauen.
Nein, aber es stimmt, es hat irgendwie sowas Meditatives. Da kann man immer mal wieder hinschauen und da lief es eben gerade bei uns.
Und dann, wui!
Und dann kam er rausgeschossen aus der Welle und schoss in den Himmel und stand über den Wolken. War schon ziemlich geil. Also war auch, also die Welle und so, die Bilder sind schon Hammer irgendwie. Also sie hat ja auch kurz vorher, fand ich es ganz geil, weil sie diese Kamera von oben und dieses Riff, diesen Halbkreis irgendwie beschreibt und wie die Welle dann so bricht über dem Riff, sieht überragend aus. Also
ist auch wieder ein guter Zusatz oder ein gutes Segment für den Brettjäger-Podcast, bei dem ich einfach davon ausgehe, dass du den früher oder später halt einfach starten wirst.
Absolut. Ja, übrigens, ich war bevor ich mir das angeschaut habe, war ich noch kurz skaten, natürlich.
Selbstverständlich.
Ja, eine halbe Stunde durch den Park gerollt.
Gibt in München übrigens auch die ewige Welle, falls du es mit Surfen auch noch probieren möchtest.
Ja, ich weiß, aber das ist so, es gibt ja mehrere mittlerweile, ne? Gibt ja.
Ja.
Ne? Also von daher, ja, mein Sohn ist auch schon total heiß, also wenn wenn er irgendwie Surfer sieht, er will immer zugucken. Er surft auch selber jetzt immer. Packt sich dann immer ein Kissen und surft dann.
Das ist gut.
Genau. Aber eigentlich soll es ja um Basketball gehen heute, ne?
Überwiegend. Weil du kannst auch sonst einen Schwenk aus deiner Vergangenheit noch erzählen.
So. Aus meiner Vergangenheit.
Ah, das ist ja, also offiziell ist ja Offseason.
Offiziell ist Offseason. Ja, da habe ich mir jetzt nichts zurechtgelegt, was jetzt wirklich interessant wäre.
Naja, vielleicht fällt dir ja noch was ein.
Eben, im Laufe der Sendung kommt bestimmt irgendwas. Mhm. Für den Moment gehen wir aber ganz kurz mal Richtung NBA, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, die Phoenix Suns haben einen Point Guard. A, krass, dass die Phoenix Suns sich überlegt haben, dass vielleicht ein Point Guard gar nicht so schlecht wäre. Und B, auch interessant, dass sie den bekommen haben, bei dem wir uns eigentlich dachten, warum hat denn der noch kein neues Team gefunden? Tyus Jones, so die Verlässlichkeit in Person gefühlt. Unterschreibt für ein Jahr und 3,3 Millionen. Es ist jetzt so ein klassischer Fall von Veteran geht zu gutem Team, um sich wieder so ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen und dann noch einen richtig coolen Vertrag abzusahnen, weil er da ja wirklich, wirklich ein Need füllt auch im Endeffekt.
Schon so ein bisschen. Also, ich meine, es ist gleichzeitig dann trotzdem, finde ich, ein bisschen schockierend, wenn man sieht, was auch sein letzter Vertrag war, wo er halt 15 beziehungsweise 14 Millionen über die letzten beiden Jahre verdient hat und jetzt in seiner Prime ist. Also der ist ja nicht alt.
Ja, eben.
Der ist, glaube ich, 27 oder 28 und hat eigentlich auch, also gut, er war bei den Wizards, da bist du natürlich immer so ein bisschen begraben, weil niemand sich die Wizards freiwillig anschauen würde, aber so seine Produktion war okay, passte auch zu dem, was er irgendwie über die Jahre davor gemacht hat, und in Memphis war er halt schon so, wie du gesagt hast, eigentlich die Verlässlichkeit in Person war auch der Grund, warum immer, wenn Ja Morant ausgefallen ist, was ja selbst vor seinen diversen Suspendierungen einfach regelmäßig der Fall war, weil er halt einfach öfter mal auch verletzt war, die sind ja meistens keinen Ticken schlechter geworden, weil Tyus Jones halt einfach ein richtig guter, auch Starting-Level-Point-Guard in der NBA ist, und so jemanden dann fürs Minimum zu bekommen, wenn man bedenkt, dass die Suns halt was anderes auch sowieso einfach gar nicht hätten realisieren können, ist schon ein krasser Gewinn. Und das zeigt irgendwie halt auch nochmal, dass so diese Second-Apron-Realität, wo viele Teams nicht mal die Taxpayer-Mid-Level-Exception irgendwie ausgeben wollen, also es hat ja tatsächlich fast gar kein Team jetzt gemacht, dass da halt einfach, wenn du Pech hast und der Markt sich irgendwie schnell sortiert, dass du dann da halt einfach so ins Leere gucken kannst. Und gut, für ihn ist das natürlich die Möglichkeit. Also die werden ihm auch gesagt haben, das hat er sogar bei seiner Vorstellung mehr oder weniger offen gesagt, dass sie ihm eigentlich auch versprochen haben, dass er da starten darf. Mhm. Das ist natürlich dann auch potenziell eine ganz gute Situation für ihn, um seinen Wert zu zeigen und um dann nächstes Jahr einen besseren Vertrag wieder zu unterschreiben, wenn mehr Teams Capspace haben. So ein bisschen wie auch bei Gary Trent die Situation. Ja. Aber für diese Saison ist es trotzdem ja schon einigermaßen schockierend, wenn man bedenkt, dass der eigentlich echt in anderen Price Ranges unterwegs war und jetzt kein schlechtes Jahr in dem Sinne gespielt hat, sondern man eigentlich ziemlich genau weiß, was man von dem bekommt. Und das ja auch etwas ist, was viele Teams gebrauchen können.
Absolut. Also ich war echt, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich war überrascht, dass er nirgendwo unterkam. Also gerade auch bei Teams jetzt wie Orlando zum Beispiel, die ja zumindest halt einen guten Playmaker brauchen können, der von draußen werfen kann, dass da irgendwie nicht mehr Interesse da war.
Oder ja, ich glaube halt, dass das dann vielleicht dafür spricht, dass so manche dieser Teams, und da würde ich San Antonio auch mit reinnehmen, dass die halt jetzt nicht gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie so die kleine verlässliche Lösung, sondern wir gucken erstmal, was vielleicht sonst noch möglich ist. Und natürlich gibt es auch bei Tyus Jones so ein, zwei Sachen, die man, wenn es jetzt darum geht, langfristig wollen wir Playoff-Erfolg haben, die man auch so ein bisschen kritisch sehen kann. Also vor allem, dass er sehr klein ist und kein guter Verteidiger ist.
Ja.
So, das ist natürlich, das kann dann langfristig schon zu Problem werden. Ja, genau, das passt bei Phoenix perfekt rein. Da können wir gleich auch noch zukommen. Aber dass sich da dann vielleicht ein Team wie San Antonio oder auch Orlando denkt, so, wir haben ja eigentlich auch die Möglichkeiten, potenziell eine große Lösung zu finden, mit der wir dann wirklich auch langfristig richtig happy sind. Deswegen nehmen wir jetzt nicht die kleine, die uns kurzfristig ein bisschen besser macht. Und dadurch fällt er dann quasi runter und dann ist einfach kein Markt da. Vielleicht ist das so gelaufen, aber
ja, möglich. Ja.
Für Phoenix ist es gut gelaufen. Ich meine, letzte Saison hatten sie gar keinen Point Guard. Jetzt haben sie Tyus Jones und Monte Morris. Also eigentlich haben sie so zwei dieser jahrelang designierten Top-Backup-Point Guards jetzt im Team und sind auf der Position auf jeden Fall besser besetzt. Die Frage ist halt so ein bisschen, kannst du defensiv überleben, wenn dein Lineup aus Tyus Jones, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant und Jusuf Nurkic besteht. Ich glaube nicht, dass das ein Closing-Lineup in den Playoffs sein kann. Aber es geht ja auch darum, durch die Regular Season zu kommen. Da spielt ja Bradley Beal sowieso oft genug nicht. Und bei den anderen muss man auch eben mal gucken. Und dann hast du halt einfach, glaube ich, jemanden, der dir in der Regular Season schon sehr dabei helfen kann, einfach Struktur in die Offense zu kriegen. Und das hatten sie halt einfach gar nicht letzte Saison. Und der ist ein absolut fähiger Schütze. Der begeht eigentlich, also der leistet sich eigentlich keine Turnover, genau wie Monty Morris auch. Das ist auch etwas, was bei den Suns ja letzte Saison voll das Problem war, dass sie halt viel zu viele Ballverluste hatten.
Ja.
Und ich glaube, offensiv ist das schon ziemlich genau das, was die brauchen. Defensiv, wie gesagt, nicht wirklich, aber du kriegst halt zum Minimum jetzt auch nicht Drew Holiday in seiner Prime, sondern da kriegst du halt in dem Fall dann Tyus Jones und das ist schon extrem gut fürs Minimum.
Ja, absolut. Also gerade aus der offensiven Perspektive, also hast du es ja gerade schon gesagt, ergibt schon wahnsinnig viel Sinn, finde ich. Also einfach jemanden, der, wir haben ja drüber gesprochen, so es ist halt so, hier Kevin, mach du mal, okay, Devin, jetzt bist du dran. Ja, Bradley, renn ein bisschen außen rum, kriegst du auch mal einen Ball, aber es gibt keinen, der das Ganze irgendwie so ein bisschen verbindet. Und jetzt, ich glaube, Jones eignet sich da schon. Morris ist sicherlich dann als Backup auch nicht schlecht. Ich meine, in Minnesota ist er schon so ein bisschen irgendwie hinten runtergefallen, dann auch im Laufe der Playoffs. Aber ja, also wie du sagst, Regular Season kann das schon irgendwie Sinn ergeben und dann zu sagen, also dann einfach eine besser strukturierte Offense zu haben, jetzt noch einen neuen Coach mit Mike Budenholzer. Ich glaube, für Phoenix ergibt das Sinn. Defensiv ist natürlich echt ein Ding. Du bist jetzt halt auch wahnsinnig klein. Also wenn du Jones, Beal und Booker hast und dann halt Durant. Und wie gesagt, du weißt ja, ich bin nicht der größte Fan von Jusuf Nurkic in dieser Gemengenlage. Und ich bleibe irgendwie dabei, weil halt defensiv schon wieder wahnsinnig viel an Kevin Durant hängt. Und der Mann wird halt irgendwie auch nicht jünger. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie sehr du dir damit halt irgendwie einen Gefallen tust. Und Jokic ist, wie gesagt, Jokic ist in einem Vakuum betrachtet kein schlechter Spieler.
Hast du ihn jetzt Jokic genannt, oder was?
Habe ich ihn gerade wirklich Jokic genannt, oder was?
Das finde ich eine sehr schöne Kombination.
Ja, ja.
Nurkic. Weil sie haben damals zusammengespielt.
Ja. Stimmt.
Nurkic und Jokic.
Ja.
Juskula.
Ja, Juskula. Was wollte ich sagen? Genau, er ist in einem Vakuum, dieser Jusuf Nurkic ist in einem Vakuum betrachtet, ja kein schlechter Spieler, aber ich glaube für Phoenix, keine Ahnung, irgendwie gefällt es mir einfach nicht so, mangels Beweglichkeit, mangels Dynamik. Klar, er bringt dir Länge und damit Rebounding, was du natürlich als sonst gerade im Backcourt und teilweise auf dem Flügel kleines Team natürlich auch brauchst, aber irgendwie da jemand, der halt irgendwie Durant noch ein bisschen unterstützt. Klar, wachsen die jetzt irgendwie auch nicht auf den Bäumen, aber...
Ja, ich glaube, das Ding ist, wenn du jetzt dieses Team nimmst und du ersetzt beispielsweise Nurkic durch Brook Lopez, der ja ein toller Ringbeschützer ist,
ja,
eine gute Defense hast du damit, glaube ich, trotzdem nicht unbedingt, weil diese Probleme am Flügel, die sind ja trotzdem da und du hast eigentlich keinen gelernten Point-of-Attack-Verteidiger oder also jemanden, dessen Rolle das in seinem Leben schon mal gewesen ist, ein Stopper zu sein auf dem Flügel oder sowas. Sowas hast du dann ja trotzdem nicht, selbst wenn du den austauschen würdest. Deswegen, also ich stimme dir zu, dass der nicht der sicherlich nicht der perfekte Anker für dieses Team ist, aber ich weiß auch gar nicht, ob es einen perfekten Anker für dieses Team geben würde. Also auch wenn es Anthony Davis wäre, dann hättest du da halt trotzdem immer noch, wärst du auf dem Flügel immer noch ganz schön angreifbar.
Das stimmt, aber es könnte halt mehr kaschieren und jetzt hast du halt selbst da hinten jemanden, der irgendwas oder der viel kaschieren kann. Das ist halt so ein bisschen oder ein bisschen was ausgleichen kann, sagen wir es mal so. Du hast jetzt halt die Schwäche vorne und hast es halt irgendwie, hast dahinter auch nicht das Optimale. Also keine Ahnung, ich bilde mir dann immer ein, jemand wie Nick Claxton oder so, wer da vielleicht, der jetzt kein so guter Passer ist, auch kein so guter Rebounder ist, aber der defensiv einfach ein bisschen mobiler ist, der vielleicht auch mal hart Richtung Ring abrollen kann. Gut, Derek Lively ist natürlich dann vielleicht die Premium-Methode, weil der hat noch irgendwie, also den kriegst du natürlich nicht, aber so jemand, also eigentlich irgendwie gefühlt ein jüngerer, etwas dynamischerer Center würde mir persönlich da besser gefallen. Das heißt jetzt nicht, dass es besser wäre, aber für mich ist es immer so, okay, du hast jetzt halt dann noch jemanden, der eher etwas langsamer unterwegs und dir dazu den Ring halt nicht so richtig beschützt. Also das ist halt so, oder der halt auch nicht wirklich switchable ist oder der halt auch noch zusätzlich angreifbarer ist, als es jetzt vielleicht andere Center wären, wenn du ihn dir rausholst oder wenn du ihn dir in einem Playoff-Setting oder so. Deshalb ist es, glaube ich, komme ich immer auf Nurkic. Aber was du sagst, mit dem Backcourt, dass du da nicht wirklich Defense hast, auch wenn sich Booker verbessert hat, das ist natürlich auch ein Punkt. Also, aber wenn wir jetzt mal davon wegkommen, so ein bisschen, ergibt die Verpflichtung von Jones, also gerade auch zu dem Preis, ein Jahr 3,3 Millionen, wir sind mit Jones, glaube ich, schon irgendwie ein besseres Team. Und dann geht es ja auch darum, klar, er wird starten, aber wie staggerst du das? Sie haben ja Royce O'Neal noch oder so. Also wie kriegst du das dann noch so hin, dass du die in den Ball verteilst, dass du die Positionen verteilst, dass da vielleicht auch irgendwie Lineups entstehen, die mehr Sinn ergeben als jetzt die Starting Five. Du hast ja auch gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt das Closing Lineup sein.
Ja. Ja, nee, also die Verpflichtung ist im Vakuum ein Hauptgewinn für die Suns, auf jeden Fall. Macht sie besser, gibt ihnen mehr Optionen. Und also was so Lineups angeht, so rein sportlich gäbe es, finde ich, ganz gute Argumente dafür, dass man Beal zum Sixth Man macht. Und dass man halt Royce O'Neal für etwas bessere Point-of-Attack-Defense, auch wenn er da jetzt auch nicht überragend drin ist, aber er ist halt wenigstens, also er ist ein gelernter Verteidiger, sage ich mal. Er wäre schon ein gewisses Plus da drin. Oder dass du halt da auch von mir aus Grayson Allen reinpackst, als jemanden, der halt ein verlässlicher Volume-Shooter ist, weil das so richtig haben sie das ja auch nicht. Das sind ja auch schon alles eher Midrange-lastige Spieler. Da könnte man, finde ich, sportlich schon den Case dafür machen, dass das eigentlich Sinn ergeben würde. Es ist wahrscheinlich politisch nicht so richtig zu regeln, weil Bradley Beal über 50 Millionen Dollar im Jahr verdient. Traden kannst du ihn halt auch nicht, weil er eine No-Trade-Klausel hat. Aber es macht jetzt nicht diesen Kader auf einmal rund, finde ich, aber es macht ihn besser. Und also es gibt auf jeden Fall wichtige zusätzliche Optionen. Und das ist mit so einer spät im Juli Minimum-Verpflichtung schon, glaube ich, das Beste, was du erreichen kannst. Und insofern ist es auf jeden Fall eine gute Sache für Phoenix. Mittlerweile sind es auf jeden Fall 29 Teams, die den Kader gerne tauschen würden.
Wie sieht es bei Knicks aus? Die haben jetzt auch mit Precious Achiuwa verlängert, ein Jahr 6 Millionen. Hat auch relativ lange gedauert, war natürlich auch aufgrund der Cap-Situation, aufgrund des Bridges-Trades und so. Aber ja, klar, irgendwie noch ein, er ist jetzt kein klassischer Center, weil er dafür einfach nicht groß genug ist. Also ist irgendwie so ein bisschen zwischen 4 und kann dann auch mal Smallball 5er spielen. Aber ja, aus meiner Sicht ergibt das absolut Sinn. Und so Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach, nach dem Motto irgendwie. Und du hast, wie gesagt, du brauchst noch jemanden längeren, du brauchst noch jemanden auf den großen Positionen. Und er hat es, finde ich, auch immer relativ solide gemacht, wenn er reinkam, auch in größeren Rollen, also gerade auch in den Playoffs.
Ja, also teilweise fand ich so die Lineups mit ihm und Anunoby, wo dann Anunoby eigentlich fast mehr der funktionale Center war und er so ein bisschen aber die Banger-Rolle übernommen hat, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also ich denke schon, es ist idealerweise hättest du schon natürlich irgendwie so diese Länge und die Komponente, die der Hartenstein gegeben hat, aber die war jetzt, glaube ich, nicht mehr verfügbar für die Knicks. Ja, und dann hast du halt mit Achiuwa schon, glaube ich, einen fähigen Backup, der auch über die letzten Jahre sich schon, finde ich, ganz gut defensiv verbessert hat. Es ist halt ein bisschen schade, dass so der Wurf, den er eine Zeit lang mal angedeutet hatte, nie so richtig konstant geworden ist, sondern halt eher eine Schwäche ist. Sonst könnte man mit ihm halt offensiv auch noch ein bisschen mehr anfangen, glaube ich. Also dann wäre halt auch noch ein bisschen leichter zu integrieren in viele Lineups, aber er ist trotzdem, ist glaube ich okay. Also es ist für alle Seiten ganz gut. Es ist jetzt nicht so die haben jetzt nicht mehr diesen Luxus auf der Center-Position, den sie letzte Saison hatten, wenn beide fit waren. Aber es ist okay, glaube ich.
Ja.
Robinson sollte halt trotzdem sich jetzt nicht unbedingt verletzen für 50 Spiele. Aber das ist eh klar.
Ja, es ist eh klar und leider auch nicht ganz ausgeschlossen, dass es passiert trotzdem. Aber ja, ich meine, Idealfall, wie oft tritt der Idealfall ein? Und jetzt mussten sie halt so ein bisschen gucken, wie sie die Hartenstein-Geschichte ausgleichen. Du hast ja gesagt, irgendwie, da die Möglichkeit hatten sie irgendwie gar nicht, mit ihm zu verlängern. Im Endeffekt, also nach dem, was OKC ihm bieten konnte, sowohl spielerisch, also was die Perspektive angeht, Richtung, also Finals um eine Championship mitspielen, sehe ich OKC schon noch ein bisschen vor den Knicks jetzt auch, plus dann das Geld.
Also sagt das aber nicht Knicks-Fans.
Nee, wir sind
die sehen sich auch in den Finals.
Naja, ich sehe die Knicks sehr positiv. Ich sehe die auch als, also eines der besten Teams im Osten und ich sehe Boston aber halt immer noch ein bisschen stärker. Deshalb. Und da werde ich wahrscheinlich aus Hamburg jetzt in dem Fall Zustimmung bekommen. Deshalb.
Nee, man, aber die Celtics sind nicht mal gut genug, um für Team USA zu spielen.
Ja, das stimmt. Ja, eigentlich schon, nur ihr angeblich bester Spieler halt nicht.
Ja, und der angeblich zweitbeste auch nicht. Der ist nicht mal eingeladen worden.
Ja, stimmt. Aber das halt auch nur, weil er gegen Nike gepöbelt hat.
Genau.
Ja.
Conspiracy!
Ja.
Nee, aber zu den nächsten nur noch ganz kurz, auch wegen Achiuwa. Also, er hat sich wohl irgendwie darauf geeinigt, dass er keine No-Trade-Klausel bekommt, was halt sonst automatisch oft bei diesen Einjahresverträgen mit drin ist, was bedeutet, wenn jetzt im Laufe der Saison noch irgendwas möglich werden sollte, auch mit Randall oder so, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber du weißt schon, dann wäre es möglich, den zu integrieren. Also das auf die Art und Weise ist es, glaube ich, auch noch etwas flexibler, als man normalerweise dann in der Situation dann wäre. Und insofern ist es, glaube ich, einfach eine ziemlich gute Ausgangsposition für die Knicks. Und jetzt kann man offiziell sagen, die Offseason ist sehr gut gelaufen für sie.
Ja, bin ich bei dir. Ganz kurz noch Gerücht. Cavs interessiert an Dorian Finney-Smith. Man überlegt, gibt Gedankenspiele angeblich rund um einen Sign-and-Trade mit Isaac Okoro. Der ja letztes Jahr seinen Dreier schon ziemlich nach oben geschraubt hat, 39% getroffen. Wir haben auch immer wieder gesagt, okay, ja, stimmt. Aber er muss es halt über einen langen Zeitraum so zeigen, dass die Defense nicht trotzdem sagt, aber zeig's uns jetzt mal in dem Spiel bitte, gerade in den Playoffs. Wie positiv würdest du jetzt einfach grundsätzlich den Tausch sehen, Finney-Smith gegen Okoro? Wie weit würde das die Cavs für dich nach oben bringen?
Das überhaupt? Finde ich, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt überhaupt sagen würde, das macht jetzt den ganz großen Unterschied. Ich glaube, was bei Finney-Smith schon ein Vorteil ist, ist, dass er ein willigerer Catch-and-Shooter ist, also einen schnelleren Release hat und einfach auch schon ein bisschen mehr Vertrautheit mit dieser Rolle hat. Er ist auch größer. Aber, also, Okoro ist deutlich jünger, hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich würde ihn als Wing-Verteidiger eigentlich auch als besser ansehen. Also, ich glaube, sogar als wahrscheinlich einigermaßen deutlich besser. Aber Finney-Smith ist vielleicht mehr so ein Spieler, der dir halt die Möglichkeit gibt, auch mit nur einem Großen zu spielen und ihn auf die Vier zu packen. Und dann halt Strews plus die beiden Guards und dann Mobley oder Allen. Also, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Überlegung für diese Art von Lineup, weil da macht er dann, glaube ich, als Vierer schon wieder einigermaßen oder ja, deutlich mehr Sinn. Wenn du halt mit Okoro und Mitchell und Garland spielst, dann bist du halt auf dem Flügel relativ klein. Da ist Finney-Smith die größere Option. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er im Vakuum irgendwie ein besserer Spieler ist, um ehrlich zu sein.
Ja, mir hat halt Okoro auch in den Playoffs eigentlich immer relativ gut gefallen, so jetzt seine Entwicklung. Also fand ich jetzt relativ positiv, auch so seine Entscheidungsfindung, es hat immer weniger Zeit gebraucht, irgendwie, wie gesagt, sein Wurf hat er verbessert. Defense hast du angesprochen, fand ich jetzt, aber ich glaube, das Gedankenspiel somit, du hast halt vielleicht die Möglichkeit, mit Finney-Smith auf die Vier zu gehen und dann, weil die Cavs ja schon, also gerade mit den beiden Guards auch immer das Problem haben, dass sie halt schon nicht das größte Team sind per se. Also sie haben zwar die zwei Bigs, aber wenn du einen Big rausnehmen willst, dann sind sie auf einmal wieder eigentlich tendenziell eher klein.
Ja, gibt's vielleicht zumal Strews auch nicht so groß.
Ja, genau. Von daher, nee.
Also richtig glücklich machen tut's mich nicht. Zumal Finney-Smith, also nach der kommenden Saison, dann auch Player-Option hat. Da muss man dann ja im Prinzip auch schon davon überzeugt sein, dass man den dann auch längerfristig halten will, weil dann halt schon wieder irgendwie Gespräche über eine mögliche Verlängerung anstehen. Aber, also ich meine, wer weiß, vielleicht ist das ja auch irgendwie nur so ein Gedankenspiel. Und, also ob es dann wirklich dazu kommt, muss man mal gucken.
Ja. Gut, damit ab zu Olympia und wahrscheinlich reden wir erst über Deutschland, oder? Nachdem sie ja gestern Abend Brasilien geputzt haben. nach zwischenzeitlich ordentlichen Problemen gegen den Dreier von Brasilien. Aber es ist auch alles gefallen, ne?
Ja.
Also konnten sie hochsteigen, wie sie wollten. Und irgendwie, ich finde es immer geil, ich finde die Brasilien, wir besprechen die brasilianischen Namen immer so aus, wie sie halt da stehen, ne? Benite oder die Santosch zumindest oder so. Ich habe einen Kumpel von mir, ist ja halb Brasilianer und den frage ich dann immer ganz gern, wie die Namen ausgesprochen werden eigentlich, weil es ist eigentlich, das brasilianische Portugiesisch klingt schon immer sehr geil. Der ist momentan leider im Urlaub, deswegen habe ich jetzt keine weiteren Infos, aber gerade bei Benite zum Beispiel denke ich immer, dass man immer so Benichi eigentlich ausspricht.
Ja, Benichi.
Kann ich auch schätzen. Deswegen freut es mich immer sehr, wenn ich brasilianische Sportteams sehe. Und natürlich vorab auch, was mich sehr freut bei Brasilien, ist Marcelinho Huertas. Weil der auch
absolut
auch mir sagt, dass das noch nicht alles vorbei ist mit der Sportlerkarriere. Man kann noch weitermachen.
Ne? Es könnte noch was werden, ja, absolut. Ja. Ich merke auch, dass du im Moment einfach alles nochmal ausprobierst, ob nicht irgendwo vielleicht doch noch der Run zu Olympia irgendwie drin sein könnte für dich.
Ja.
Ich bin das imponiert.
Ja, ich meine, Tony Hawk hat mit 64 nochmal den Skatepark getestet.
Eben.
Wer sagt denn, dass ich nicht mit 58 nochmal mitskate in X Jahren, weißt du?
Ja. Ne? Hast du jetzt vergessen, wie viele Jahre das sind, oder wolltest du es nur nicht sagen?
Ich wollte so ein bisschen, so einen kleinen, ne? Naja. So einen kleinen Funken Unwissenheit wollte ich noch lassen.
Verstehe. Weißt du?
Ja, aber
keine volle Transparenz.
Nein. Sagen wir Full Disclosure, ne?
Ja, gut.
Ne, aber
du kannst es sagen.
Ich kann es sagen. Es wären noch 18 Jahre.
Ne? Jetzt doch, oder was?
Bis 58. Ja, ist ja wurscht.
Ist doch wurscht, ist halt egal.
Als würde ich mich für mein Alter schämen.
Eben. Und warum würde man das tun?
Eben, warum sollte man das tun? Ist doch, ne?
So alt, wie man sich fühlt.
Ja, so alt, wie man sich fühlt. Und man ist ja auch, man hat ja die Jahre auch gelebt. Das kann man auch gut zurückblicken und nach vorne und überhaupt.
Ja, absolut.
Oder? Besser war es aber dann trotzdem mit Jago irgendwie so ein bisschen, oder? Aber Jago hat Deutschland schon ein bisschen mehr Probleme bereitet, weil der ja tendenziell schon eher schnell unterwegs ist, der Mann.
Unfassbar geiler Spieler. Ja. Also ich finde es ja, das ist grundsätzlich eine der großen Freuden an so Fieber-Basketball, dass man halt immer mal wieder dann auf so Spieler trifft, wo man eigentlich denkt, die sind zu klein. Also die sieht man jetzt halt auch in der NBA dann ja in der Regel eher nicht, weil sie da halt auch dann, ja, glaube ich, halt leichter durchs Raster fallen, was halt auch irgendwie ungewöhnlich ist. Und dann auf dem Level können sie halt dann trotzdem auch einfach mal Spiele dominieren. Ich meine, war ja gestern bei Frankreich-Japan auch nicht anders. Ja. Ich habe jetzt gerade den Namen leider vergessen, aber in dem Spieler, der, glaube ich, 70 Zentimeter kleiner ist als Wemby, gefühlt. Und also eigentlich sind es 50, aber das ist immer noch schlimm genug. Und Jago ist halt, also ich meine, der ist ja auch noch ein richtig kräftiger Spieler irgendwie, der hat einen krassen Drive, ist total kreativ. Also der erinnert, finde ich, so ein bisschen an wie Jamal Crawford. So, nur ist halt einfach unfassbar klein und dabei irgendwie noch ein bisschen schneller unterwegs. Und der hat, also gerade im zweiten Viertel war der halt schon überragend unterwegs. Da hat er, glaube ich, auch 7 seiner 8 Assists waren im zweiten Viertel. Und in dem Durchgang hat Brasilien halt auch einfach offensiv wirklich alles getroffen und auch alles machen können, was sie wollten. Also sie haben ja da auch 30 Punkte erzielt. Deutschland ist ja eigentlich gut gestartet ins Spiel und war dann im zweiten Viertel einfach richtig schläfrig und schlecht unterwegs. Aber also Brasilien war auch stark, muss man schon sagen.
Ja. Ich meine, Anfang, also Deutschlands Defense hat halt am Anfang richtig gut zugegriffen. Also und am Anfang war ja auch Huertas. Also wie gesagt, nicht gegen Huertas. Ich fand den schon immer sehr geil, auch damals noch Euroleague, als ich da noch mehr verfolgt habe mit Barcelona und so. Aber dann, gerade diese Geschwindigkeit ist halt schon nicht so einfach von Jago da irgendwas entgegenzusetzen. Und wie du sagst, dann noch die Kreativität dazu. Und am Anfang war ja wirklich, ich glaube, 8 Punkte Brasilien im ersten Viertel. Oder, nee, mehr waren es, glaube ich, aber es waren lange.
10.
Hä? 10, genau. Und da sah es schon alles ziemlich gut aus. Und dann kam Jago und dann fielen auf einmal die Dreier, weil am Anfang hat der Brasilien noch Probleme gehabt mit den Dreiern. Und dann ging es kurz mal so ein bisschen dahin. Aber hattest du so das Gefühl, so, das könnte schief gehen? Oder war das so ein bisschen, okay, eigentlich, du hast ja auch gerade gesagt, Deutschland war so ein bisschen schläfrig, eigentlich mal abgesehen von dem, was Jago gerade macht und dann mal abgesehen davon, dass der Dreier so fällt, aber Deutschland hat sich auch so ein bisschen reingelassen ins Spiel.
Ja, fand ich schon auch. Also ich finde, was mir jetzt auch in der Vorbereitung schon mal aufgefallen war und was ich jetzt in dem Turnier bisher schon auch ein bisschen so gesehen habe, ist, dass irgendwie so diese Selbstverständlichkeit der Bank-Lineups teilweise nicht so da ist. Und ich hatte das Gefühl, die Deutschen sind super ins Spiel reingekommen, halt mit der Starting Five. Und dann wurde so ein bisschen mehr gewechselt und dann war auf einmal so der Flow weg und dann haben sie sich eine ganze Weile echt schwer getan, da auch wieder reinzufinden, selbst als dann die Leute wieder drauf waren und es wurde offensiv dann ein bisschen statischer. Ich meine, in dem Fall war jetzt auch Maodolo halt dafür das klare Beispiel, der hat in der zweiten Halbzeit auch einfach gar nicht mehr gespielt, weil er, finde ich, auch vorher echt ziemlich unglücklich aussah. Und das ist halt vielleicht ein bisschen was, wo man so noch ein bisschen den Rhythmus mehr finden muss, glaube ich, im Laufe des Turniers, beziehungsweise auch so die Lineups, die funktionieren. Aber ich weiß nicht, also ich hatte jetzt auch im zweiten Viertel, als es dann sozusagen dahin ging, nicht das Gefühl, die Brasilianer machen jetzt irgendwas, auf das Deutschland gar keine Antwort haben kann, sondern es fehlte mir für eine Zeit lang eher so ein bisschen Intensität und Klarheit in den Aktionen. Ja. Und also dadurch, dass dann ein Obst war ja dann auch eine Zeit lang raus, weil er Foulprobleme hatte. Dadurch wurde irgendwie die Offense automatisch so ein bisschen statischer. Gab ja auch einige Spieler, die gestern ein bisschen gestruggelt haben mit dem Wurf. Also Franz Wagner hat ja auch wieder nur 0 von 6 von draußen getroffen. Das sah dann halt eine Zeit lang nicht so richtig gut aus, aber als dann die Intensität zurückkehrte im dritten Viertel, waren es ja direkt wieder nur 11 Punkte für Brasilien. Und so in der zweiten Halbzeit hat man ja deutlich mehr dann auch Isaac Bonga und Schröder defensiv involviert. Bonga hat ja dann viel auch Jago 1 gegen 1 übernommen und hat also dann war halt so dieser Flow, den Brasilien für eine Zeit lang hatte, halt auch weg. Und da sind halt schon auch, da sieht man dann, finde ich, schon, dass Deutschland halt auch noch irgendwie einiges an Waffen quasi hat, was in der ersten Halbzeit jetzt nicht unbedingt eingesetzt wurde und was aber da ist und was sie dann halt auch zu einem Team macht, was auf jeden Fall noch deutlich besser aussehen kann, als es jetzt in den ersten beiden Spielen der Fall war.
Ja, daher rührt auch so ein bisschen meine Frage, weil ich im Ausdruck den Eindruck hatte, dass es halt, also wie gesagt, bei allem, was Brasilien gut gemacht hat, dass es schon auch so ein bisschen an Deutschland lag, dieses Spiel zu kontrollieren oder eben so ein bisschen Brasilien reinzulassen. Und wie du sagst, als dann die Intensität wieder hochging. Ich fand die Offense auch ein bisschen statisch, so ein bisschen, aber es ist ja auch so ein, also klar, Rhythmus ist ein Ding, aber auch eine Frage der Intensität dann teilweise. Aber ja, das war dann so, Defense hat dann eigentlich so ein bisschen die Offense befeuert dann irgendwie wieder und hat dann da wieder ein bisschen mehr Fastbreak-Möglichkeiten gebracht, hat dann damit war wieder ein bisschen mehr Fluss drin irgendwie.
Ich meine, Brasilien hatte auch 20 Turnover, ne? Also da war schon so diese Ballpressure, die Deutschen dann ausgeübt haben, die hat da schon auch viel mit so beigetragen.
Und wie du sagst, ich meine, Bonga sah echt richtig gut aus, fand ich. Hat dann offensiv ja auch die eine oder andere richtig gute Aktion gehabt. Und was natürlich auch sehr, sehr gut war, dass Schröder halt selbst in der Phase, in der Brasilien von draußen ziemlich viel getroffen hat, immer mal wieder eine Antwort dann halt hatte. Hat schnell halt einen Dreier getroffen hat. Zum Beispiel bei Benici oder auch Gui Santos oder Diaz. Kam immer Schröder dann wieder hinten dran, hat nochmal einen Dreier draufgesetzt, dass Brasilien dann nicht auf einmal irgendwie ein bisschen wegziehen kann und sich dann noch irgendwie doch nochmal eine andere Dynamik entwickelt, die dich dann vielleicht irgendwie in eine Spur bringt, aus der du nicht mehr so richtig rauskommst. Und so war es halt irgendwie, obwohl es bei Brasilien richtig gut lief und bei Deutschland gefühlt nicht so gut, obwohl es ein bisschen Probleme gab, war es halt so, okay, eigentlich, das kann wieder, das war gefühlt vielleicht auch ein bisschen übertrieben so, aber wahrscheinlich kippt das schon wieder in die richtige Richtung. Und du hast die Bank-Lineups angesprochen, auch interessant, also Thiemann hat auch relativ wenig gespielt, ne?
Ja, also 10 Minuten. Ja. Man kann den Boxscores bei diesem Turnier, glaube ich, nicht immer hundertprozentig vertrauen, aber laut ESPN-Boxscore hat er auch tatsächlich es geschafft, eine perfekte Nullnummer hinzulegen. Also kein Rebound, kein Assist, kein Steal, kein Block, kein Turnover, kein Foul, kein Punkt und kein Wurf. In 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob das stimmen kann. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt auch nicht jede Aktion von ihm komplett vor Augen. Ja. Deswegen ist es irgendwie abgefahren. Aber wer weiß, vielleicht stimmt's ja auch. Aber richtig gut von der Bank waren halt Bonga und Mo Wagner. Also Mo Wagner auch in Teilen hatte auch ein paar Mal so ein bisschen Probleme. Aber der hat auf jeden Fall seinen Beitrag geleistet. Auch Weiler Bab hat ja eine Zeit lang schon ganz gute Defense gespielt. Aber richtig gut war halt in erster Linie vor allem Bonga.
Ja. Was machst du aus den ersten beiden Spielen? Jetzt Freitag jetzt gegen Frankreich, die ja bis jetzt auch noch nicht so richtig, richtig überzeugt haben.
Ja, also im Vergleich zu Frankreich war Deutschland bisher unfassbar souverän und gut unterwegs, muss man sagen.
Aber auch so mit Blick dann, weil Viertelfinalqualifikation ist ja durch, also quasi mit Blick dann auf die nächsten Runden. Sowas ist es. Du hast gesagt, so die Bank-Lineups, da fehlt so ein bisschen die Selbstverständlichkeit. Glaubst du an eine Rückkehr? Siehst du ein bisschen mehr Probleme jetzt aufs Team zukommen, so wenn es dann in die K.O.-Runde geht oder hast du immer noch volles Vertrauen? Weil es ja am Ende dann auch gegen Brasilien, muss man ja auch sagen, war es ja dann doch relativ souverän hinten raus. Also.
Ja, also ich glaube, die Wahrheit kennt man noch nicht, weil bisher einfach die besten Gegner waren es halt einfach noch nicht. Frankreich ist auch nicht unbedingt der beste Gegner. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man die zwingend schlagen wird. Aber ich glaube, da weiß man dann schon ein bisschen mehr darüber, wo man dann stehen wird. Aber bisher ist es für mich irgendwie, ist nicht perfekt, aber man hat auch schon also einiges an guten Sachen gesehen. Man hat, finde ich, gesehen, also dass die Qualität nach wie vor da ist, dass das defensive Potenzial weiterhin sehr, sehr groß ist, ich finde, darauf kann man sich auch verlassen. Offensiv ist es halt so ein bisschen interessanter. Also da wäre es halt schon geil, wenn der Wurf von Wagner nicht so schlecht aussehen würde. Da wäre es auch gut, wenn Loh seinen Rhythmus so ein bisschen findet. Und bei dem war das aber in anderen Turnieren halt auch manchmal schon so, dass er langsam reingekommen ist und dann war auf einmal ein Spiel da, wo er explodiert ist und danach war dann alles gut. Beziehungsweise da war er dann halt. Wie bitte?
Bei WM war es ja auch so eigentlich.
Ja, genau. Ja. Da hat er dieses Australien-Spiel, in dem er dann auf einmal da war und davor hat er auch gestruggelt. Und also bei dem geht's halt schon ein bisschen doller auf und ab, deswegen würde ich den jetzt auch nicht abschreiben. Aber gestern hatte ich schon das Gefühl, dass das schon auch ein bisschen ein Zeichen war, sage ich mal, von Herbert, dass Loh in der zweiten Halbzeit nicht gespielt hat, während Bonga, glaube ich, die letzten 14 Minuten oder so fast durchgespielt hat. Aber das ist Loh und auch Franz Wagner, das sind halt so Spieler, die für so die offensive Upside schon einen sehr, sehr großen Unterschied ausmachen können. Und da muss man jetzt halt einfach mal sehen, glaube ich. Aber also bisher gibt es da jetzt nicht wahnsinnig viel Gründe irgendwie zu meckern, weil die beiden Aufgaben, die da waren, die wurden insgesamt ja souverän gemeistert, ja. Und man hat trotzdem das Gefühl, da geht auf jeden Fall noch viel mehr. Ist jetzt noch nicht am Limit, aber idealerweise hast du ja auch nicht deinen Peak irgendwie am Anfang des Turniers, sondern steigerst dich im Laufe.
Ja,
und oder, das was, so, oder was meinst du? Also nee, hast du jetzt irgendwie das Gefühl, man sollte wegen irgendwas Sorgen haben oder irgendwas ist super geil oder so? Mir fällt es bisher schwer, da so richtig entschiedene Takes so zu haben, weil ich einfach denke, so, das waren jetzt zwei Aufgaben, die einigermaßen
Pflichtaufgaben.
Ja, genau. Es waren Pflichtaufgaben, ja. Und die wurden gemeistert. Und also viel, ja, mehr ist es jetzt bisher noch nicht gewesen.
Ja, und ich meine, die Gefahr von Pflichtaufgaben ist ja immer, dass man sie dann vielleicht dann doch nicht ganz so ernst nimmt, weil man sagt, im Normalfall läuft die Geschichte und dass du dann vielleicht, wie vorher gesagt, dass du dann vielleicht mal kurz in so eine Dynamik reinkommst, die du nicht mehr einfangen kannst. Und das, genau, dass das nicht passiert ist, finde ich auf jeden Fall positiv, dass, wie du sagst, dass noch nicht alles optimal läuft, dass Loh noch nicht richtig drin ist, dass von der Bank noch nicht alles perfekt kommt, so wie man es vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit gesehen hat, und du trotzdem die Spiele relativ souverän gewinnst, finde ich sehr positiv. Und insgesamt, also dass du dann halt jemanden hast wie Bonga, den du dann halt einfach reinbringen kannst und der dann halt dir so ein bisschen so ein Special Assignment gibt, wie gegen Jago, und dir offensiv auch noch ein oder anderen Dreier reinstreut, der irgendwie ein bisschen Druck auf den Ring machen kann. Das ist ja genau das, dass du, oder was das Team ja auch ausgemacht hat, so diese Vielseitigkeit und diese Breite, und dass dann halt Weiler Babb hat jetzt, wie du sagst, hin und wieder gut verteidigt. Offensiv kam es dann vielleicht noch nicht so, aber das ist ja auch jemand, der noch ein bisschen mehr reinwachsen kann. Thiemann kann noch mehr kommen. Also ich glaube im Endeffekt, dass sie noch nicht alles zeigen mussten, noch nicht alles gezeigt haben und man sich trotzdem nicht denkt, so, huch, Deutschland, so, der Weltmeister wackelt, ist für mich eher ein positives Zeichen. Gleichzeitig, wie du sagst, man kann jetzt auch noch nicht sagen, wo man genau steht, einfach weil jetzt so dieses, der in Anführungszeichen große Gegner halt noch nicht da war. Und deshalb, ich bin positiv gestimmt für die Finalrunde. Bin jetzt mal Frankreich gespannt mit den beiden Großen. Aber es ist auch nicht so, dass das Frankreich irgendwie alle wahnsinnig einschüchtert und da irgendwie Basketballfeste irgendwie aufs Parkett brennt, sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Und es ist eher so, okay, da, sie haben halt schon noch individuell gute Leute. Also sie haben halt Wemby und sie haben auch noch Batum teilweise, Gobert und so. Aber eigentlich, ja, es ist irgendwie, hakt es da ja auch so ein bisschen. Was heißt auch, da hakt es ein bisschen.
Quelle Surprise.
Ja, quelle Surprise. Mais ouais. Deshalb, nee, ich finde, das passt schon alles bis jetzt.
Eine Frage zu Bonga. Wenn ich dir jetzt sagen würde, innerhalb der nächsten 3 Jahre wechselt er wieder in die NBA, würdest du dieser These zustimmen oder eher nicht so?
Ich will. Jetzt wechselt er erstmal nach Belgrad. Aber.
Wobei das, glaube ich, immer noch nicht offiziell vorgestellt wurde, oder? Kann das sein?
Ach, ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
Also, es wird wohl passieren. Und ja, dann, man hört es, glaube ich, auch immer so, ja, es würde aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber soweit ich weiß, ist es immer noch nicht offiziell.
Nee, ja, ich glaube nicht. Aber, boah, NBA. Es ist halt bei ihm, na gut, ich meine, seine Länge, seine Athletik sticht natürlich weniger raus als in Europa. Ist vielleicht der Wurf für die NBA ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr Fragezeichen, als es jetzt in Europa ist, einfach weil dann der athletische Vorteil vielleicht nicht mehr so da ist. Ich würde nicht ausschließen, dass ein Team sich das ihn nochmal anschaut, einfach weil er halt in Europa einen sehr, sehr guten Job macht. Aber ich würde es nicht zu 100% unterschreiben. Dass er es nochmal.
Ist ja auch eine These.
Ja, ich sage ja, genau. Deswegen, ich würde es nicht zu 100% überschreiben. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht ausschließen, weil er halt einfach, wie gesagt, weil er seine Rolle einfach sehr, sehr gut ausführt und weil ja sein Profil schon auch sehr, sehr interessant ist. Also, das muss man auch sagen. Also, gerade auch, dass man auch sagt, dass er mit seiner Größe und Länge jemanden wie Jago verteidigen kann, der unfassbar schnell ist und ihn dann auch so ein bisschen, ihm dann seinen Rhythmus nehmen kann. Das sind ja schon Dinge, die du auch in der NBA brauchen kannst. Also, ja.
Und halt auch big, ne? Also
ich
glaube, dass diese defensive Vielseitigkeit, die er hat, das ist schon echt nicht zu unterschätzen.
Ja.
Und also so die Athletik und Schnelligkeit, die er da mitbringt, das ist schon auch was. Klar, der Vorteil, den er da in den USA hat, ist nicht so extrem, wie er ihn jetzt in Europa hat, aber der ist schon auch da, glaube ich. Und auch da wäre er jemand, den man, und ich meine, das war ja selbst in der Zeit bei den Wizards, wenn er da mal spielen durfte, da hat man ja eigentlich auch schon gesehen, defensiv Na, ist, der ja, aus, ja. ist der ja gut. Ne? Ja. Und da wird er eigentlich immer nur, also je kräftiger er wird und je älter er wird, wird er darin ja eigentlich nur immer besser. Ich meine, der ist jetzt ja immer noch erst 24. Offensiv ist es halt, glaube ich, das Fragezeichen. Und da denke ich schon auch, da, er ist da noch nicht so ganz. Aber der Wurf hat sich schon auch ein bisschen stabilisiert über die letzten Jahre. Und so, ich habe jetzt auch vorhin mal geguckt, so wettbewerbsübergreifend hat er über die letzten beiden Jahre für Bayern 37% und 38% seiner Dreier getroffen. Viele davon sind jetzt natürlich nicht super eng verteidigt, das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, bei dem Profil, das er hat, defensiv, bei der Länge, die er hat, bei den Connector-Skills und so, den Passfähigkeiten, die er mitbringt, und also das ist ja wirklich alles da.
Ja.
Wenn er ein solider Eckendreierschütze ist und auf dem Weg dorthin ist er, glaube ich, dann ist er auch für die NBA interessant. Und ich glaube, so wie er es...
Neue PJ Tucker.
Ja, vielleicht. Und ich meine, PJ Tucker ist ja auch ein Beispiel, der ist halt echt... Der hat erst sehr spät Fuß gefasst in der NBA. Ja. Ne? Und auch Dante Exum, das ist ja jetzt gerade auch jemand, der war jetzt gerade 2 Jahre in Europa, ist dann rübergegangen. Ich meine, der ist jetzt 28, also mit 28 ist er rübergegangen und hat sich ja, also hat jetzt eine gute Rolle gespielt, aber musste dafür irgendwie einen ziemlichen Weg zurücklegen. Und ich glaube, das ist bei Bonga auf jeden Fall auch in Reichweite, dass das passieren wird. Vielleicht jetzt nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber also
in 3 Jahren.
Ich würde schätzen, dass, ja, genau, ich würde schätzen, dass wir den da auf jeden Fall nochmal sehen.
Ja, würde ich definitiv auch nicht ausschließen. Also wäre interessant. Was fandst du noch so interessant bis jetzt? Wir haben ja alle Teams mindestens einmal gesehen, einige zweimal. Was ist hängen geblieben?
Der Kanadier ist gut, würde ich sagen. Also war jetzt auch nicht richtig überraschend, dass der gut ist, aber schon auffällig. Also interessant fand ich jetzt gegen Australien, dass da der Kollege Olynyk dann fast gar nicht gespielt hat und sie dann echt mehr so auf kleine Lineups gesetzt haben, was bei dem Kader auch Sinn ergibt, wo man halt mal gucken muss, wie das dann gegen die wirklich großen Teams aussieht, aber bisher hat es funktioniert. Ich meine, sie spielen ja auch so ein bisschen diesen OKC-Style mit, wir sind vielleicht klein, aber wir klauen euch den Ball, ihr Miesen.
Wir sind klein und gemein.
Ja, genau. Und also halt sehr, sehr druckvoll am Perimeter verteidigen und so. Und das setzen sie, finde ich, ziemlich gut um. Shea ist halt krass, obwohl er jetzt bisher auch noch nicht irgendwie am Limit gespielt hat. RJ Barrett ist, seitdem er nicht mehr für die Knicks spielt, einfach eine Maschine, muss man sagen. Also war sowohl in Toronto individuell richtig gut, als auch jetzt für Kanada. Und Jamal Murray kriegt vielleicht nach dem Turnier nur noch die Mid-Level-Exception, wenn das so weitergeht. Der ist halt einfach nicht gut im Moment. Aber das kann ja noch werden, vielleicht. Aber ja, war in der Vorbereitung schlecht und war jetzt im Turnier bisher auch ziemlich schlecht.
Ja, aber er wird Jamal Murray wird seinen Weg machen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Dass du dir da keine Sorgen machst, das wissen wir alle. Die Frage ist, was sehen die Nuggets, die ja Die wollen ja kein Geld ausgeben. Ne? Und wenn die dann sehen, wie Jamal Murray am Struggeln ist.
Also. Sie können ihn gern traden. Sie können, keine Ahnung, vielleicht wollen sie Twin Towers mit Vooch und Jokic.
Wechselt er auch noch zum Minimum, zu den Suns oder so.
Ja, oder so, genau. Nee, oder weiß ich nicht. Oder Zach LaVine, weißt du? Zach LaVine gegen Murray. Wenn die Nuggets wollen.
Aber dann, also Zach LaVine müssen sie ja dann bezahlen. Der hat ja noch ungefähr 80 Jahre Vertrag.
Ja, ist korrekt. Das ist natürlich nicht ganz optimal.
Nicht so richtig, aber also klar, sonst. Josh Giddey wird, glaube ich, für die Bulls viele leere Zahlen auflegen. Das, wenn wir schon bei den Bulls bleiben wollen.
Weißt du, ich hätte bei Josh Giddey auch irgendwie so auch noch High Note anfangen können, aber nein, gleich.
Ja.
Gleich wieder der Glas halb leer Ansatz.
Nee, ich glaube, er wird nächste Saison ein Spieler sein, den man sich so in Fantasy-Teams durchaus anschauen darf. Der wird, glaube ich, das eine oder andere Triple-Double auf jeden Fall auflegen. Und ich glaube nicht, dass sein Team dabei dann unbedingt Spiele gewinnt. Aber das Gute ist, das ist ja bei Fantasy-Teams auch vollkommen egal.
So ist das.
Und bei den Bulls ist es wahrscheinlich sogar auch absolut gern gesehen.
Ja. Ja, aber On-Ball Josh Giddey ist eigentlich schon ganz geil, finde ich. Also da hat er mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
Solange ihn nicht Lou Dort verteidigt und ihm die ganze Zeit den Ball klaut.
Ja, aber dieses Lou Dort ist natürlich auch, das ist natürlich doppelt gemein, weil Lou Dort an sich ist schon gemein. Und wenn Lou Dort dich halt die letzten 3 Jahre oder die ersten 3 Jahre deiner NBA-Karriere jeden Tag verfolgt hat, weiß Lou Dort auch genau, was er machen muss und kann das dann auch machen.
Das stimmt. So. Während Josh Giddey schon echt Probleme hatte, den Ball über die Mittellinie zu dribbeln.
Ja.
Aber ist ja auch, also wie gesagt, nicht einfach, keine leichte Kombination. Sah trotzdem ganz, ganz solide aus. In der ersten Halbzeit.
In der ersten Halbzeit. Und gegen Spanien sah er auch ziemlich gut aus. Muss man auch sagen. Da hat er wirklich das Spiel übernommen, fand ich. Also da hat er so wirklich auch so eine sehr, sehr große Kontrolle irgendwie ausgestrahlt über das. Und hat so hat die, ja, hat diktiert. So wie er es in Chicago hoffentlich auch machen kann. Wenn dann Lonzo Ball in der Ecke steht, weißt du, oder mal einen Fastbreak einleitet, weil Lonzo Ball.
Kobe White hast du schon wieder vergessen, ne?
Das Nein, ist Kobe White ist sowieso auch noch dabei. Es werden jetzt die Fun Bros nächstes Jahr, weißt du?
Ah, okay.
Mit Lonzo, Kobe White, Giddy, Patrick Williams natürlich nicht zu vergessen.
Die Frage ist, wer da den Fun hat.
Na, ich.
Ach so. Gut. Der Fun-Threshold ist
Der richtige Fun kommt dann in Form des Nummer-1-Picks.
Ah, okay.
Weißt du?
Mit einem Flaggen-Cooper oder was?
Dann gibt es nämlich Super-Cooper.
Ja. Okay.
Und dann
kann man den Ball wieder aus den Händen von Josh Giddey nehmen, endlich. Gottlob.
Ja, das wird das dynamischste Duo seit Torrey Craig und Andre Drummond.
Nice.
Ja, hast du zuerst gehört. Nein, aber ich muss wirklich sagen, weil, also bei Giddey war ja schon so ein bisschen das Thema, also nach OKC, weil es hat ja diese Rolle da, hat ja schon irgendwie seine Schwächen irgendwie extrem ins Schaufenster gestellt. Und jetzt halt wieder zu sehen, so, okay, warum war er denn mal so ein interessantes Talent? Und klar, wir sind FIBA und es ist jetzt halt Olympia und er hat trotzdem halt auch, wie du sagst, gegen Dordic Probleme gehabt, aber da so mal so dieser sein Skillset zu sehen, das ihn ja eigentlich irgendwie auch ausmacht, fand ich. Gerade mit Blick auf die Bulls fand ich irgendwie sehr erfrischend und fand es auch auf eine gewisse Art vielversprechend, weil er schon auch eine coole Art hat, Basketball zu spielen für mich ist. Im Endeffekt geht es ja auch jetzt erstmal um Entwicklung in Chicago und es geht jetzt nicht darum zu sagen, also hoffentlich, ich sag das jetzt einfach mal so, aber du musst jetzt nächstes Jahr x Spiele gewinnen, sondern das ist halt, du gibst ihm jetzt mal den Ball in die Hand und guckst, was daraus wird, was er dann auch zum Beispiel im Zusammenspiel mit Patrick Williams machen kann. Tut es Patrick Williams vielleicht gut, wenn du jemanden hast, der gerade auch, er sagt immer, Patrick Williams als Greener wäre ganz geil, muss man gucken, inwieweit das Billy Donovan macht, aber wenn du siehst, wie smart Giddey das teilweise mit Jock Landale ausspielt, ich baue jetzt keine ganz großen Luftschlösser, ich sage nur, es könnte ein Play sein, dass du vielleicht irgendwann wieder laufen möchtest, um dann vielleicht auch bei Patrick Williams nochmal irgendwie was zu lösen und ihm vielleicht Möglichkeiten zu geben. Und dass Giddey vielleicht da jemand ist, der ihm den Ball dann so servieren kann, dass es besser aussieht.
Vielleicht. Jock Landale ist übrigens ein Baller.
Absolut.
Ist noch eines der Takeaways. Und ich meine, Australien steht bei 1-1, aber ist trotzdem eins der besseren Teams, die ich bisher so insgesamt gesehen habe.
Also sie haben gegen Kanada gespielt, eins der noch besseren Teams, die man bisher so gesehen hat.
Ja, absolut. Giannis ist der neue Dirk Nowitzki. Wenn man sich so Griechenland anguckt, wo halt einfach doch ein paar Probleme bestehen. Abgesehen von ihm, der, glaube ich, über das Turnier bisher 30 im Schnitt bei fast 70% aus dem Feld auflegt und sie trotzdem beide Spiele verloren haben. Ich meine, das ist auch eine taffe Gruppe, aber es ist nicht so einfach. Bei den Spaniern fand ich Santi Aldama echt richtig nice gestern. Mhm. Also vor allem auch im direkten Duell mit Giannis. Der hat da schon echt gekämpft und ist offensiv einfach ein richtig smarter, guter Spieler. Sergio Llull und Rudy Fernandes von der Bank sind einfach immer noch unfassbar geil. Es ist schade, dass sich Fernandes dann verletzt hat. Ich hoffe, er kommt nochmal zurück, weil für ihn soll das ja das letzte Turnier sein. Wenn man, finde ich, das Gefühl hat, der kann auch noch, ein paar Turniere schafft er auch noch, wenn er möchte. Ist ja auch erst 39.
Eben, da geht noch was.
Das kann eigentlich noch gehen. Nee, aber also Spanien ist halt, finde ich, so, die haben schon gewisse Stärken, die ja einfach nicht weggehen, selbst wenn der Kader nicht mehr so gut ist wie früher, aber ich würde sie jetzt trotzdem, glaube ich, nicht unbedingt als Medaillenanwärter jetzt groß betrachten, weil da schon ein bisschen was an individueller Qualität fehlt, aber ein cooles Team ist es irgendwie trotzdem nach wie vor und Voodoo beherrschen sie auch weiterhin.
Absolut und wie gesagt, wenn Juli halt einfach mal kurz heiß läuft von draußen, ist es halt einfach auch eklig, egal in welchem Alter. Als Gegner sieht das irgendwie schlecht aus. Was noch vielleicht abschließend mehr oder weniger, was machst du aus USA-Serbien?
Ja, die Amis sind gut. Wenig überraschend, würde ich mal sagen. Die Fragezeichen, die es zu dem Team gibt, wirken irgendwie mehr, künstlich hervorgerufen, als dass sie echt sind.
Ja.
Und es wird wahrscheinlich auch über den Rest des Turniers in den USA ein Politikum werden und ein krasses Diskussionsthema, wer da jetzt eingesetzt wurde und wer nicht. Wo ich mir irgendwie sage, es ist eigentlich scheißegal. Das war auch als einer der wahrscheinlich größten Jason Tatum-Verteidiger auf der auf diesem Planeten.
Vielleicht auch der größte Jason Tatum-Verteidiger auf diesem Planeten, aber ja.
Nee, das ist Drew Hanlon. Also. Ist mir das völlig scheißegal, dass er nicht gespielt hat. Weil ich denke halt, also, dass LeBron da ihm vorsteht, ist ja wohl irgendwie klar. Das ist ja, ich meine, das sind seine Spiele. Eigentlich gehören die ihm. Dieses olympische Turnier gehört ihm. Und dass Durant, wenn er eingewechselt wird und sofort Flammen aus seinem Hintern schießen, ihm vorgezogen wird, der auch der höchst dekorierte und beste olympische US-Mann ever ist. Also bei den Frauen gibt's ja noch ein paar Leute, die über ihm stehen. Aber so bei den Männern hat ja keiner für Team USA mehr abgerissen als Kevin Durant. Dass der da ihm vorgezogen wird, ist auch irgendwie klar.
Und er ist auch einfach ein Cheatcode, oder? Fieber Durant ist ein Cheatcode, oder?
Ja, ja. Also wenn der keine, oder also richtig wenig ja so, sag ich mal jetzt so Ballhandling-Creation-Pflichten hat, sondern überwiegend halt einfach als bester Shotmaker der Welt eingesetzt werden kann in ein paar Minuten, dann ist er halt auch, also ja, wie du gesagt hast, ne, ist ein Cheatcode. Dann gibt's ja nichts, was du dagegen machen kannst, ja. Weil er halt einfach, also die einzigen Sachen, die er nicht auf einem A++++-Level beherrscht, die muss er ja für Team USA auch nicht machen. Und dann hast du, ja, halt einfach so die ultimative Waffe. In richtig guten Teams ist er das ja in der NBA auch. Wir haben jetzt halt seit einer Weile nicht mehr das perfekte Team für ihn gesehen. Aber hier kommt es halt dann nochmal mehr zum Tragen. Und ja, dann ist es halt so. Dann fällt man da raus. So, gegen Südsudan wird Jason Tatum jetzt spielen und dann wird halt vielleicht Bam Adebayo nicht groß eingesetzt oder Devin Booker fällt dann raus, der ja auch gut gespielt hat jetzt gegen Serbien. Ja. Und es ist halt, warum die Realität, wenn du 12 Leute von dem Format nimmst. Ja, es ist halt ein bisschen albern, glaube ich, 12 Leute in einem Spiel einzuwechseln. Also
ja, machst du normalerweise nicht, ne?
Weil das ist ja dann, das machst du ja dann auch irgendwann nur noch aus politischen Gründen, nicht weil du eine 12er-Rotation brauchst. Und dann ist es bestimmt. Ja auch, also wenn du da, ob du da jetzt für 4 Minuten von der Bank kommst oder dann halt einfach sitzt, ich glaube nicht, dass das jetzt für deine Ehre irgendeinen Unterschied macht. Deswegen finde ich dieses ganze Thema einfach nur unfassbar dämlich. Aber das ist halt, glaube ich, so diese ja Basketball-Sport-Talk-Culture, die man gerade in den USA halt einfach zelebriert. Und ja, ich meine, man könnte auch als Thema sitzen, so, die haben nicht perfekt gespielt, aber sie haben das vielleicht zweitbeste Team im Turnier mit fast 30 Punkten, mit über 30 Punkten Unterschied geschlagen. Also es waren so 36 Punkte Unterschied. Ja.
Und das, nachdem sie, glaube ich, am Anfang mit 10 hinten waren oder wie was? Also
ja, genau. Serbien hatte, glaube ich, einen 10-2-Start oder ja, so oder gehabt. Sowas, ja. Da hat ja der Kollege Avramovic auch mal wieder das gemacht, was er halt gerne macht, und zwar nerven und dann Korbleger treffen. Und dann haben sie das relativ schnell gedreht bekommen. Also es könnte auch das Thema sein.
Ja, aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen so auch, wenn es jetzt in der Deutlichkeit vielleicht nicht ist, aber so ein bisschen die Selbstverständlichkeit. Also ich habe auch lieber solche Themen als irgendwelche herbeigeredeten Krisen oder Probleme oder irgendwelche verletzten Ehren, wie auch immer. Aber ja, also es irgendwie, du hast ja selber gesagt, so diese Fragezeichen sind ja vielleicht eher so ein bisschen künstlich erschaffen, weil das Team halt an sich einfach wahnsinnig gut ist und wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Weil meine Frage war jetzt nur halt, warum du nur, also klar spielst du nicht mit einer 12er Rotation und klar ist es dann irgendwie ein Politikum, aber du verlierst ja auch nichts. Also wenn du jetzt Tatum ein paar Minuten gibst, verlierst du ja nichts. Wenn du Halliburton, also wie gesagt, haben wir auch schon drüber gesprochen, Halliburton, dass er gar keinen Auftrag kriegt, du kannst die beiden Boston Guards, klar, also bringen auch Playmaking, also gerade White, bringen halt einfach noch mehr Defense, können auch von draußen werfen, also vielleicht brauchst du Halliburton einfach nicht, vielleicht brauchst du ihn später mal, wenn du mal irgendwo so ein bisschen, ja, wobei, nee, dann hast du halt LeBron, dann hast du Curry, dann hast du, also.
Wahrscheinlich nicht, ich meine, es fehlt dem Team nicht an Playmaking.
Nee, das ist, trotzdem können sie,
rein sportlich könntest du eigentlich übrigens am besten Joel Embiid aus der Rotation streichen und die Minuten wem anders geben, der halt im Fieber-Basketball mehr Sinn ergibt, aber das werden sie halt auch nicht machen.
Nee, weil
dann ist es halt einfach so. Es gibt halt einfach diese Entscheidung. Ich finde auch, dass man da den Coach das auch einfach machen lassen kann.
Ja, absolut. Also es ist im Endeffekt, ist es ja, also gerade nach einem 30-Plus-Punkte-Sieg gegen, wie du sagst, das ist wahrscheinlich zweitbeste Team des Turniers, ist vielleicht Coach-Kritik auch nicht zwingend der erste Ansatzpunkt, den man wählen muss.
Ich fände es aber schon gut. Einfach mal draufhauen.
Ja, klar.
Die armen Kelten, die sammeln jetzt Motivation für nächstes Jahr.
Ja, genau. Chip on the shoulder und so.
Eben,
ja.
Nobody believed in us.
Ja. Ist schon wieder. Keep on disbelieving. Ja,
genau. Ja. Jaylen Brown hatte doch recht.
Das sowieso. Jaylen Brown hat immer recht.
das wiederum, es waren übrigens nicht 36, sondern 26 Punkte. Sorry, mein Hirn ist nicht so ganz da, weil ich nicht geschlafen habe. Aber was ich noch anmerken wollte, dass Nikola Jokic 31 Minuten gespielt hat, einen Plus-Minus-Wert von 0 hatte. Und er, das heißt, 9 Minuten hat er nicht gespielt und in diesen 9 Minuten haben die Serben mit 26 Punkten Unterschied verloren. Und ich fand jetzt nicht, dass es für seine Verhältnisse eine Glanzleistung war, aber trotzdem, sie waren halt mit ihm konkurrenzfähig und ohne ihn waren sie es halt einfach nicht.
Ja.
Schon interessant.
Das stimmt.
Weil das ist ja kein schlechtes Team oder so. Aber
nee, überhaupt nicht.
Es gibt trotzdem
mit Abstand der Beste.
Ja.
Gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Olympia Basketball die nächsten Tage. Und
melden. Vielleicht noch ganz kurz Shoutout an Südsudan, die
stimmt.
Die jüngste Nation der Welt, die ihr erstes Olympiaspiel direkt gewonnen hat.
Ja.
Sehr geil. Jetzt heute Nacht wird wahrscheinlich kein zweites dazukommen, aber egal.
Wahrscheinlich nicht unbedingt.
Trotzdem krasse Geschichte. Und also sie haben ja die Chance, auch sich als einer der besseren Gruppen drin zu qualifizieren. Dafür dürfen sie jetzt halt nicht von den USA und danach von Serbien mit jeweils 50 Punkten Unterschied abgeschossen werden. Aber also wer weiß. Und das ist ja so oder so schon längst voll die krasse Geschichte. Also kann ich auch nur empfehlen, sich da mal einzulesen, so ein bisschen, was da passiert ist. Auch was natürlich Bulls-Legende Luol Deng da verantwortet hat und wie viel auch von seinem eigenen Geld er eigentlich dafür investiert, dass dieses Programm überhaupt existiert und dass die jetzt bei Olympia sind und da auch direkt ein Spiel gewinnen, ist schon einfach eine ziemlich krasse Geschichte.
Ja, auch Gilbert Arenas sollte sich das mal ganz genau anschauen.
Oh Gott, ja.
Da gehen wir aber jetzt nicht in die Tiefe.
Nee, muss nicht sein.
Aber ja. Ja, Südsudan auf jeden Fall, genau, Deng, echt sehr cool. Also auch seine Reaktion auf Gilbert Arenas war so die ultimative High Road, fand ich irgendwie, du nehmen kannst das nach so einem Quatsch. Wirklich sehr coole Geschichte mit Südsudan und jetzt mal gucken, was sie gegen die USA machen, was sie gegen Serbien machen, ob sie eventuell ins Viertelfinale kommen. Deutschland ist schon im Viertelfinale, spielt Freitag gegen Frankreich, schauen wir uns natürlich an und schauen dann, wie es dann weitergeht und werden uns dann zu gegebener Zeit wieder melden. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Und in der Zwischenzeit hören wir uns im Brettjäger-Podcast.
Ja, richtig, ne?
Ja, Surf-Competition.
Ja, Viertelfinale ist heute. Wenn es nicht verschoben wird. Ich weiß nicht,
ist es so? Ja gut, dann bis später.
Ja, genau. Ne? Viertelfinale ist. So, schon einige Favoriten. Der amtierende Weltmeister ist schon raus. Ne? Aber da habe ich ja gelernt, der surft nicht so gern so große Wellen. Felipe Toledo. Oder was? Felipe Toledo. Oder keine Ahnung.
Toledo.
Ja. Genau, also wie gesagt, Brettjäger-Podcast, später reinhören. Uns findet ihr, ich weiß, Brettjäger-Podcast müsst ihr vielleicht suchen. Keine Ahnung, ob es ihn irgendwo gibt. Den Korbiger-Podcast findet ihr auf jeden Fall überall eigentlich. App Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Ne? Könnt ihr reinhören. Instagram, Twitter, beziehungsweise X, Entschuldigung, könnt ihr uns folgen. Ihr könnt auch unsere Patreon-Seite besuchen. patreon.com/Korbiger-Podcast. Korbiger mit. Richtig, genau. Vielen Dank an alle, uns dort mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Da gibt es auch extra Content. Momentan ist es etwas runtergefahren, weil wir so ein bisschen in der Vorurlaubsphase sind. Da sind noch also auch andere Dinge abzuarbeiten. Deswegen ist es momentan ein bisschen schwierig, da noch was zu machen. Da wird es aber auf jeden Fall natürlich wieder was geben, vor allem nach der Sommerpause, die auch kommen wird. Dazu nächste Woche mehr. Jetzt schauen wir erstmal wieder Olympia. Vor allem, wie gesagt, surfen. Ne? In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Wellen, hang loose, reingehauen.
ja, bis dann.